Ihr Lieben, mein Ausgangstext ist Markus 10, 13 bis 16. Nach der Einheitsübersetzung lese ich. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Den Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Heute möchte ich gedanklich mit euch einen Kreis durchschreiten, von der Mitte nach außen, um dann wieder zum Zentrum zurückzukehren. Das Zentrum beschreiben ein paar der Zeilen aus dem Markus-Text, den ich eben gelesen habe. Jesus und die Kinder. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Ist das nicht ein wunderbares Bild, das Markus uns da vor Augen malt? Jesus umgeben von Kindern. Für mich ist es eins der anrührendsten im Neuen Testament. Viele Maler haben das gemalt. Ich wollte euch eins mitbringen, habe mich aber anders entschieden und denke, eure Fantasie kann sich das noch besser vorstellen, wie Jesus die Kinder in seine Arme schließt und sie segnet. Eine Szene voller Zartheit und Intimität. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder ganz unbefangen, voller Vertrauen mit Jesus gesprochen haben. Sie spüren seine Liebe, fühlen sich geborgen. Man könnte ein wenig neidisch auf diese Eltern werden. Wie gut, dass wir unsere Kinder auch heute zu Jesus bringen können, so wie wir es eben im Kindergottesdienst gemacht haben. Und auch in uns erwächst vielleicht die Sehnsucht neu, Jesus ganz nahe zu kommen, seine Liebe zu spüren. Beim Nachsinnen über diesen Text stiegen Erinnerungen aus meiner eigenen Kindheit in mir auf. Im Kindergottesdienst haben wir da ein Lied gesungen, das jetzt wieder in mir aufwachte: Weil ich Jesu Schäflein bin. Die ersten beiden Strophen fielen mir wieder ein. Vielleicht war es ein bisschen kitschig, aber ich mochte das Lied und habe mich gerne mit dem kleinen Schäflein auf Jesu Armen identifiziert. Als Erwachsener ist man ja beleidigt, wenn man als Schaf oder Kindskopf tituliert wird. Aber Jesus hat seine Jünger auch manchmal mit Kinder angesprochen und mehrfach das Bild von den Schafen gebraucht. Nun verlassen wir aber diese schöne Szenerie und treten gedanklich einmal vom Mittelpunkt einen Schritt nach außen. Und finden dort die Jünger. Markus berichtet, dass die Jünger die Personen, die die Kinder zu Jesus brachten, schroff zurückgewiesen hatten. Jesus hat die Jünger nicht weggeschickt. Ich glaube, ich hätte das gemacht. Denn sie haben sich doch wirklich unmöglich verhalten. Sie wollten die Eltern mit den Kindern nicht zu Jesus lassen. Diese Kleinen waren ihnen zu unwichtig für Jesus. Sie hätten es besser wissen müssen. Jesu Maßstäbe für wichtig und unwichtig, klein und groß, waren andere als ihre. Und das hatte er ihnen kurz zuvor noch gesagt. Als sie auf der Wanderung gestritten hatten, wer von ihnen der Größte im Himmelreich sein würde. Und das sagte er ihnen nicht nur so nebenbei, sondern in einem eindringlichen Gespräch. Denn es heißt in Markus 9, kurz vor dem Text, den wir zuerst hatten, und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen. Das war die typische Anordnung von Rabbi und Schülern bei einem Lehrgespräch. Der Rabbi saß und die Schüler standen um ihn herum. Umgekehrt wie jetzt. Die Jünger wussten dann, das ist jetzt wichtig. Und bei dieser Gelegenheit hatte Jesus ihnen gesagt, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte und der Diener aller sein. Und er nahm dann ein Kind, stellte es in die Mitte, schloss es in die Arme und sagte, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Haben die Jünger das wieder vergessen? Oder geht ihnen Jesu Umhauen ihrer gewohnten Werte und Verhaltensweise einfach gegen den Strich? Was haben die unmündigen Kinder, die noch nichts aufzuweisen haben, bei Jesus zu suchen, mögen sie wohl gedacht haben. Jesus ist bei dieser kleinen Szene der Kindersegnung zwar ganz bei den Kindern, aber er hat seine Umgebung nicht vergessen und versucht den Umstehenden in seinem Handeln klarzumachen, worauf es Gott ankommt, wenn sie das Reich Gottes erlangen wollen. Denn da sind ja nicht nur die Jünger, sondern viele andere Menschen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter nach außen gehen, nehmen wir sie wahr. Da sind viele Neugierige, die vielleicht ein spektakuläres Wunder sehen wollen, viele auch, die Jesus feindlich gesinnt sind, die darauf warten, dass er einen Fehler macht, sie ihm eine Falle stellen können, um ihn beim Hohen Rat anzuschwärzen. Aber da gibt es auch die mühseligen und Beladenen, die krank sind an Seele und Leib und die bei Jesus Hilfe suchen. Und schließlich diejenigen, die wirklich interessiert, was dieser Rabbi zu sagen hat, von dem man so viel Unterschiedliches gehört hat. Vielleicht kann er die brennenden Fragen beantworten, die sie auf dem Herzen haben. Einer von ihnen, ein junger Mann, sehr gut gekleidet, fällt vor Jesus auf die Knie und stellt eine Frage. Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Von den Umstehenden erfahren wir, dass dieser junge Mann zu den Pharisäern gehört, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Manchmal haben wir ja ein falsches Bild von ihnen, dass sie alle eingebildet auf ihre Frömmigkeit sind, aber auch unecht und falsch. Jesus hat so pauschal von ihnen nicht gedacht, sondern immer wieder mit ihnen ernsthafte Gespräche geführt, diskutiert, um sie zu überzeugen. Und auch diesem jungen Mann wendet er sich jetzt liebevoll zu. Jesus merkt, dass das keine Fangfrage ist, die Frage nach dem Hineinkommen ins Himmelreich. Er merkt die innere Not, die dahinter steckt. Da hat dieser junge Mann, wie es bei den Schriftgelehrten unter den Pharisäern üblich ist, schon sehr früh angefangen, die Heiligen Schriften zu studieren, viele Texte auswendig zu lernen, vor allem die Gebote und Anweisungen. Nach Zählung der Pharisäer waren es 613 in den 5 Büchern Mose. Er hat gelernt, sie zu interpretieren und peinlich genau anzuwenden. Aber ist er Gott wirklich näher gekommen? Nach Meinung mancher jüdischen Frommen erscheint der Messias, wenn alle Menschen in Israel einen Tag lang die Gebote Gottes einhalten würden. Auch das kommt ihm jetzt zweifelhaft vor. Was kann er denn noch tun, um Gott zu gefallen, um damit zu seinem Reich zu gehören? Vielleicht gibt es noch andere Gebote oder Übungen, die ihr durchführen könnte. Mich erinnert diese innere Not an den jungen Luther. Nun entwickelt sich ein Zwiegespräch mit Jesus. Wenn man die Geschichte noch nicht kennte, würde man denken, Jesus kann diesem eifrigen, moralisch einwandfreien Menschen helfen. Ist er nicht geradezu prädestiniert für die Gotteskindschaft? Jesus hat auch schon die verschiedensten Menschen in seine Nachfolge gerufen. Da sind interessante Typen dabei, wie dieser Ex-Gauner Zachäus oder der stürmische Petrus. Das hier, dieser junge Mann, ist doch also ein neuer, aussichtsreicher Kandidat. Interessanterweise widerspricht ihm Jesus gleich zu Anfang. Das Prädikat gut als Mensch weist er zurück und lenkt seinen Blick auf Gott. Liegt hier ein blinder Fleck bei dem jungen Frager vor? Schnell kommt Jesus zu den Geboten. Er nennt einige der Hauptgebote. Die Antwort: Die habe ich alle gehalten von meiner Jugend an. Das war eigentlich zu erwarten. Jesus widerspricht auch nicht. Jesu nächsten Sätze aber wirken wie eine Bombe. Richtiger gesagt, für diese Zeit da, wie ein Pfeilschuss mitten ins Herz. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und komm, folge mir nach. Verkaufe alles, was du hast, sagt Jesus nicht zu jedem. Warum erscheint es ihm hier notwendig? Der Schluss der Begebenheit zeigt die Notwendigkeit dieses Pfeilschusses für den jungen Mann, vielleicht auch für uns. Der hat sich bis jetzt ganz und gar auf seine Leistung in Bezug auf die Erringung des Gottesreiches und in Bezug auf die Sicherung seiner irdischen Existenz verlassen und konzentriert. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten spielen bei solcher Lebensweise keine Rolle. Damit ist das höchste Gebot, wie es doch schon bei Mose genannt wird, ja der tiefste Sinn aller Gebote, grundsätzlich verfehlt. Darauf zielen Jesu Worte, die eine radikale Umkehr des Denkens, Fühlens und Handelns fordern. Jetzt gehen wir auf unserem Weg durch den Kreis einen Schritt weiter und treffen auf den Verfasser des Evangeliums, der wahrscheinlich der Johannes Markus der Apostelgeschichte war. Er hat als erster ein Evangelium geschrieben. Einige Textpassagen lagen schon vor. Das Evangelium ist das kürzeste der vier. Es sind nicht willkürlich zusammengestellte Geschichten aus dem Leben Jesu, das ja wirklich spannend ist, eigentlich wie ein Krimi. Markus will den Menschen, für die er schreibt, die Botschaft vom Reich Gottes, die Möglichkeit der Erlösung aus der Gottferne deutlich machen. Daher nimmt die Schilderung der Passion Jesu den größten Teil des Evangeliums ein. Der Theologe Martin Kähler hat gesagt, das Markus-Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit Einleitung. Auch die Geschehnisse unserer Betrachtung, die Kindersegnung, das Gespräch mit dem reichen Jüngling, ereignen sich auf Jesu Wanderung nach Jerusalem, wo er gekreuzigt werden wird. Für uns. Schon vor dem Rangstreit der Jünger berichtet Markus zweimal von den Leidensankündigungen Jesu. Wir gehen wieder ein paar Schritte nach außen, große Schritte, bis wir im Jahr 2016 in der Christuskirche angekommen sind. An unserem Platz hier. Die äußere Standortbestimmung ist einfach. Name, Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnort und so weiter. Aber die innere Standortbestimmung, wie ist unser Verhältnis zu Jesus? Haben wir Probleme mit seiner Botschaft? Und welche? Vielleicht hilft es uns, den Weg zurück zum Zentrum unseres Kreises zu gehen. Über 2000 Jahre trennen uns von den Ereignissen, die Markus uns vor Augen gestellt hat. Ein großer Graben, ein garstiger Graben, hat einmal jemand gesagt. Sei es drum, wir gehen den Weg wieder zurück. Wir wollen feststellen, ob wir so viel anders sind als die Menschen damals und ob die Worte, die Jesus ihnen damals gesagt hat, auch für unser Leben wichtig sind. Erst kommen wir wieder zu Markus. Danke, Markus, für deine Arbeit. Danke, Markus, dass du uns den Blick aufs Kreuz gerichtet hast. Mit einem Schritt weiter, wieder zum Inneren hin, erreichen wir den reichen Jüngling. Gerade verlässt er Jesus. Langsamen, traurigen Schrittes, einsam. Warum ist diese Jüngerberufung gescheitert? Seine Angst, nicht genug zu leisten für das Leben bei Gott und für das Leben hier, ist zu groß, größer als sein Vertrauen in Gottes Liebe. Diese Liebe, die ihm für hier und für das ewige Leben doch zugesagt ist, wenn er sich wie die Kinder in Jesu Arme wirft, Gott als seinen liebenden Vater erkennt. Wie sieht es damit bei uns aus? Ist es altmodisch, danach zu fragen, ob ich mich auch im übersteigerten Maße um mich selbst und meine Perfektion drehe oder mich krampfhaft an meinem materiellen Wohlstand festhalte, statt mich der Liebe Gottes anzuvertrauen und so auch frei zu werden für meine Nächsten? Was ergibt diese Standortbestimmung? Einen Schritt weiter zurück treffen wir die Jünger wieder. Auch ihre Fragen nach dem Ansehen sind uns wohl sehr vertraut. Ich muss von mir bekennen, dass es mich zum Beispiel zunächst ganz schön irritiert hat, als ich nach meiner Pensionierung das veränderte Grußverhalten mancher Lautenthaler mir gegenüber erlebte. Jetzt wurde ich nicht mehr so von allen mit Achtung gegrüßt wie vorher als Lehrerin. Manche grüßten mich gar nicht mehr. Das hat mich doch gewurmt. Ich denke, wir sind auch hierin den Menschen, denen wir in der Bibel begegnen, sehr ähnlich und können daher Jesu Worte an die Jünger direkt auf uns beziehen. Wie schwer fällt es uns, anderen gegenüber unsere Schwächen zuzugeben, Irrtümer einzugestehen, begangenes Unrecht zuzugeben. Wie oft plustern wir uns irgendwie auf, um unsere gefühlten Mängel zu verdecken. Das kommt auch unter Gemeindegliedern vor. Nun treten wir wieder ins Innere des Kreises, zu Jesus und den Kindern. Einen Augenblick wollen wir noch einmal innerlich dieses wunderschöne Bild genießen. Könnt auch die Augen dabei zumachen, Jesus und die Kinder. Wunderschön. Jetzt hören wir aber auch aufmerksam auf das, was Jesus zu den Umstehenden sagt. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Puh! Diese Aufforderung, wie ein Kind zu sein, widerspricht doch total dem zeitgemäßen Streben nach Autonomie und Stärke. Ein gewisses Maß davon brauchen wir vielleicht im Arbeitsleben. Ein Beispiel aus meiner Familie. Meinem Schwiegersohn ist Folgendes passiert. Er ist Christ, er ist ein eher ruhiger Typ. Ihm ist es so ergangen. Ein externer Unternehmensberater testete alle Mitarbeiter der Firma. Daraufhin wurde er entlassen, wegen mangelnder Führungsstärke. Das war damals ein harter Schlag für die Familie mit zwei kleinen Kindern und mit der Flaute in der Baubranche, wo man Architekten nicht so sehr brauchte. Er hat dann doch eine Stellung bekommen. Und das Interessante war aber, nach einem halben Jahr bekam er einen Anruf von seinem alten Chef, der ihn dringend bat, doch wieder zurückzukommen. Seine Ausgeglichenheit und Freundlichkeit fehlten in der Firma, fehlten für das Betriebsklima. Unserem großen Gott gegenüber ist Stärke und Autonomiestreben eine vollkommen falsche Haltung. Das Unabhängigsein wollen von unserem Schöpfer, der uns doch das Leben gegeben hat und von Ewigkeit her zu sich ziehen wollte, ist doch die eigentliche Sünde. Das ist der eigentliche Graben. Den können wir nicht aus eigener Kraft überspringen. Da nützt keine einwandfreie Moral und keine ausgefeilte Ethik, auch keine christliche. Da nützt nur Gottes Liebe, die uns über diesen Graben hinüberhebt. Und er will uns über den Graben hinüberheben. Er will uns zu sich ziehen, wie Jesus die Kinder, damit wir in seiner Nähe das volle Leben haben können. Nach der Kindersegnung ging Jesus weiter auf seinem Weg nach Jerusalem, wo er am Kreuz für uns starb. Damit offenbarte Gott die Tiefe seiner Liebe. Wir dürfen sie annehmen, ganz ohne Bedingung. Amen.